Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, schön, dass ich hier in Frankfurt sein kann. Freut mich sehr über diese Einladung und über den großen Zuspruch. Full House hat man ja selten, wobei das Glück ist, dass der Raum nicht zu groß ist. Ja, ich komme vom Zentrum für Multimedia in der Lehre. Und das ist im Grunde so wie das Studium Digitale eine zentrale Betriebseinheit der Universität Bremen, das sich um alle E-Learning-Belange kümmert, technisch, didaktisch, organisatorisch. Ich bin dort seit 2003 und habe angefangen mit Notebook-University-Projekten als Projektmanager, und das ging dann immer mehr darin, über E-Learning-Dienste zu konzipieren, aufzubauen und auch qualitativ zu sichern. Und schon auch seit 2004 bin ich stark mit E-Assessments und E-Klausuren beschäftigt und habe dort den betreffenden Service, der nennt sich halt E-Assessment, mit aufgebaut. Was ich heute erzählen möchte, ist nur relativ wenig über die E-Klausuren in Bremen. Auch eigentlich gar nichts Großartiges über die Organisation, auch nicht über rechtliche Aspekte, obwohl die auch immer heiß diskutiert werden. Aber heute soll es mal überwiegend um die Didaktik gehen. Und ist eigentlich auch, nachdem man die organisatorischen und rechtlichen Hürden genommen hat, kommt die Frage garantiert auf einen zu. Und da hat man eigentlich bis heute mit großen Vorbehalten und falschen Erwartungen zum Teil auch zu kämpfen. Nachdem ich die E-Klausuren vorgestellt habe, werde ich ein klein bisschen Theorie machen. Was ist überhaupt Kompetenz? Wie wird das definiert? Da gibt es unglaublich viele Kompetenzdefinitionen. Jeder hat seine eigene, mehr oder weniger. Und es geht natürlich auch um Lernziele und um Lernzieltaxonomien. Wie kann man Prüfungsfragen vernünftig kategorisieren? Dann geht es konkret um die Fragen, was gibt es für Fragen Designs, für Fragen Typen. Und ich werde ein paar Beispiele zeigen, wie bei uns Fragen in E-Klausuren aussehen. Und da wird vielleicht schon die erste oder die ein oder andere kleine Tücke auftauchen bei diesen Fragen. Und deswegen geht es im Anschluss um Tipps und Tricks zur Erstellung von Multiple-Choice-Fragen. Es gibt zwar noch viel mehr als nur Multiple-Choice in diesen E-Klausuren, aber die machen schon einen großen Anteil aus. Und da gibt es sehr viele Leitfäden zur Erstellung. Und ein paar Dinge daraus werde ich vorstellen. Und dann gibt es ein Phänomen, das Wort ist rot unterkringelt, wenn man PowerPoint beendet, weil er dieses Wort nicht kennt, nennt sich Test-Weißness. So Testschlauheit kann man das übersetzen und beschreibt so die Fähigkeit, wie man mit ein paar wenigen Regeln, die man einfach auswendig lernt, fast jede schlecht konstruierte MC-Prüfung problemlos bestehen kann. Also auch bei uns in Bremen, ich hätte schon so einige Scheine in Produktionstechnik und Erziehungswissenschaften und anderen Disziplinen bekommen, denke ich mal, weil ich da über die 50% geraten bin. Gut, dann ist halt die Frage, gibt es nur MC und gibt es nur Wissensfragen oder gibt es nicht vielleicht auch mehr? Das hatte ich vorher schon bei den Kompetenzen und Lernzielen angesprochen. Und was kann man denn tun, um das Niveau ein bisschen anzuheben? Also ein paar Tipps und Tricks zur Kompetenzorientierung. Wobei dieser Begriff sehr politisch ist und sehr umstritten. Ja, kann man die Kompetenzen überhaupt prüfen? Die radikalen Konstruktivisten sagen, das geht überhaupt nicht. Und Prüfungen sind generell Quatsch und gehören alle komplett abgeschafft. Und die Instruktionisten sagen, natürlich, das geht. Und irgendwo dazwischen muss man sich dann finden. Und ich hoffe, dass Sie da mit mir in die Diskussion einsteigen. Gut, zum Hintergrund. Ja, also E-Klausuren gibt es bei uns seit dem Wintersemester 2004, 2005. Und anders als viele andere Universitäten haben wir nicht erst vorsichtig mit Probeklausuren und Übungen angefangen, sondern es kam ein Wirtschaftswissenschaftler zu uns, der hatte das Problem, dass aufgrund einer Curriculumsumstellung er auf mal 900 Leute in seinem Kurs hatte. Ist eh ein Massenfach Wirtschaftswissenschaften, und bei 900 war die Schmerzgrenze dann für ihn erreicht und er wollte das gerne vom Computer bewertet haben. Und gleichzeitig gab es BMBF-Projekte und ein Landesprojekt. Das kam alles zusammen, und zu dem Thema E-Assessments, allerdings in der beruflichen Bildung. Und wir haben das dann genutzt, um es auch für die Uni anzuwenden. Sie sehen da unten so ein bisschen die Historie. Ganz unten links ein alter Raum des Rechenzentrums, den gibt es so in der Form zum Glück nicht mehr. Da stand ein alter NT-Rechner. mit seltsamen Sheriff-Programmen, die über Nacht das Profil gelöscht haben, wo Studenten sich einen Sport draus gemacht haben, da ihre Google-Toolbar einzubauen und ähnliches. Und in solchen und ähnlichen Räumen haben wir zu Beginn mit 900 Leuten Prüfungen gemacht. Wie geht das? Indem man 7 Räume parallel nutzt, bis zu 7 Räume in 3 Gebäuden, viel verteilt, Handy vernetzt für Notfallpläne und so weiter. Es hat funktioniert, erstaunlicherweise, aber es war eigentlich schon von vornherein klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und Wirtschaftswissenschaftler haben für sowas eine Lösung, die kaufen sich ein, nämlich bei den Soziologen hier in der Mitte. Das ist ein großer Raum mit 54 Rechnern, den hatten die Soziologen für sich gerade eingerichtet und die Wirtschaftswissenschaftler haben den dann gepachtet. Und damit war es ein bisschen entspannter mit dem größeren Raum, obwohl wir parallel noch die anderen weiter betrieben haben. Und wir haben dann aber schon 2005 einen Antrag gestellt, einen HBFG-Antrag gestellt bei der DFG zur Einrichtung eines Testcenters. Und dieses Testcenter war erstmal eine irre Idee, bei der Raumnot in der Uni sich einen Raum abzuzwacken und den nur für Klausuren zu nutzen, für elektronische Klausuren. Haben dort offene Türen eingerannt bei der Behörde, bei der Unileitung interessanterweise und konnten dann 2007 mit diesem gewonnenen Antrag dieses Testcenter einrichten. Das ist ein Raum mit 120 Rechnern, der eigentlich in jeder Hinsicht optimiert ist auf die Durchführung solcher Klausuren. Und seitdem finden die Klausuren tatsächlich nur noch dort statt. Es hat sich dann ausgeweitet ganz schnell über alle Fachbereiche, mittlerweile pro Semester etwa 75 Veranstaltungen, die mit einer E-Klausur enden. Wir haben 12 Fakultäten, die jetzt alle tatsächlich beteiligt sind. Und wir machen zwar überwiegend E-Klausuren, es gibt aber auch immer mehr Eingangstests, zum Beispiel jetzt für die Kultur- und Medienwissenschaft, die Bachelorstudierenden. Da gab es zu viele Bewerber, nämlich irgendwie 3000 Leute, die sich für 120 Plätze interessierten. Und da wird jetzt ein Eingangstest gemacht, auch um die Leute dazu zu bringen, sich mit dem Thema vorab schon zu beschäftigen und sich die Entscheidung vielleicht nochmal zu überlegen. Für Master Wirtschaftspsychologie oder für Master Produktionstechnik gibt es solche Eingangstests, gerade für Studienplatzbewerber. Dann machen wir auch Softwareprüfungen, das heißt, da wird gar nicht mit so Fragen und vorgegebenen Antworten gearbeitet, sondern zum Beispiel mit Office-Programmen, mit Excel oder Word werden entsprechend die Prüfungen gestaltet, Aufgaben bearbeitet und das Ergebnis ist dann die Word-Datei oder die Excel-Tabelle. Und die IHK macht das bei uns und da wird das dann ausgedruckt und unterschrieben für Bürokaufleute zum Beispiel.
Wie viele PCs haben Sie denn?
120. Es sind, wie man hier sieht, etwa 7.800 Prüfungsleistungen pro Semester. Da sind wir jetzt gerade gelandet. Ich habe so die Hoffnung, dass es sich bei 8.000 einpendelt, weil wir jetzt schon wieder an den Kapazitätsgrenzen sind, wie damals, als wir das Testcenter noch nicht hatten. Vor allen Dingen auch personell. Wir sind zu dritt in den Hauptprüfungsphasen und wenn jeden Tag 2-3 Prüfungen sind, die mit sehr viel Vor- und Nachlauf ausgestattet sind, dann wird das schon sehr spannend. Gut, genau so ist es. Juli, August, Februar, März ist das Testcenter voll ausgebucht. Da gibt es keine freien Plätze mehr. Da müssen wir die Dozenten, die jetzt noch Interesse haben, halt versuchen zu überreden, das eben nicht in dieser Zeit zu machen. Und die Prüfungsausschüsse sind da wenig flexibel. Die wollen das aber in diesen 2 Wochen. Und da beißt es sich jetzt schon wieder. Gut, was bieten wir für Services an? Also es ist ein bisschen geteilt zwischen Inhalten und Technik. Oben sehen Sie die verschiedenen Prüfungsformen, die ich auch schon genannt habe. Zusätzlich noch die Prüfungseinsicht, die auch im Testcenter stattfindet. Und begleiten dazu die Services, nämlich die Beratung, der Support, die Qualifizierung, Einführung in diesen Editor, mit dem man die Fragen erstellt, aber halt auch das, was heute Thema ist, ganz viel Prüfungsdidaktik. Dann unterstützen wir die Lehrenden bei der Entwicklung und bei der Pflege ihrer Fragenkataloge. Oft kommt es auch vor, dass Dozenten, die wenig eigene Ressourcen haben, die Erstellung ganz an uns abgeben. Wir kümmern uns um die Organisation und um die Durchführung. Ich zeige gleich nochmal so einen Ablaufplan, was alles notwendig ist, um so eine E-Klausur vorzubereiten. Da gibt es auch entsprechende IT-Systeme dazu, die das Ganze unterstützen. Und natürlich Forschung, Entwicklung, Vernetzung, Service-Management, Qualitätssicherung, was so dazugehört. Und auf der technischen Seite, was eigentlich das Testcenter im Wesentlichen betrifft, betreiben wir verschiedene Plattformen, das Produktivsystem für die echten harten E-Klausuren, ein Online-System für Self-Assessment, zum Beispiel für die Mathematik. Da muss man vorher selber einen Test mitmachen und das Ergebnis mit in die Bewerbung einreichen, in der Hoffnung, dass diejenigen, die nur 20% erreicht haben, nicht auf die Idee kommen, Mathe zu studieren. Das steckt da so ein bisschen hinter. Ja, es gibt 7 Server mittlerweile, Firewall, Sicherungssysteme, das interessiert Sie jetzt auch nicht so großartig, die 120 Prüfungsrechner und halt auch Managementsysteme, das heißt, diese Stationen, die fassen wir gar nicht an, sondern es gibt eine zentrale Steuerung, die fahren gemeinsam hoch und runter, können individuell konfiguriert werden. Das ist schon ganz gut gelöst bei uns. Gut, das so zu den Serviceleistungen, hier noch der Ablauf. Das Beratungsgespräch, vieles von dem, was ich heute erzähle, ist da Inhalt. Allerdings weniger intensiv, weil ich für dieses Beratungsgespräch nur 1,5 Stunden habe und keinen 2-stündigen Vortrag halten kann. Es muss dann auch so ein bisschen während der Erstellung noch ein bisschen supported werden natürlich. Aber es geht natürlich auch um Organisation. Was muss man tun, um die Fragen zu erstellen? Wie werden die Fragen qualitätsgesichert? Wie geht man mit Fehlern um? Wie funktioniert die Nachbewertung? Das geht dann hier von der Editor-Schulung über die Erstellung. Der Qualitätssicherungszyklus habe ich jetzt hier nicht im Detail gezeigt. Da sind wir mit fest eingebunden. Die Vorbereitung technisch, organisatorisch und dann die eigentliche Prüfung im Testcenter. Wenn alles funktioniert, ist das der langweiligste Part von allem. Danach kommt noch in vielen, vielen Fällen die Nachbewertung. Also es ist tatsächlich nicht so, dass immer das Ergebnis sofort zurückgemeldet wird und dann ist man damit durch, sondern es gibt häufig offene Fragen, die noch nachbewertet werden. Die Ergebnisse werden exportiert und zu diesen Ergebnissen gehören auch statistische Analysen. Das heißt, man sieht dann zu jeder Frage den Schwierigkeitsgrad, die Trendschärfe, verschiedene Maße, die einem was aussagen über die Güte der Fragen. Ja, und die Klausureinsicht häufig auch im Testcenter, auch deshalb, weil diese Einsicht unter Klausurbedingungen stattfindet und ist fast noch gefährlicher als die eigentliche Prüfung, weil bei der Einsicht ja auch die Lösung mit angezeigt wird. Das heißt, wenn da jemand mit seinem kleinen Mini-iPod oder seiner Brillenkamera oder seinem Kugelschreiber Fotos macht, hat man ein größeres Problem noch als während der Prüfung. Und all das passiert. Die Studenten sind ja nicht dumm. Gut, wir haben das Ganze drumherum unterschiedlich evaluiert. Einerseits haben wir Umfragen im Testcenter gemacht unter den Studierenden, andererseits habe ich eine Reihe von Dozenten interviewt. Das, was Sie hier sehen, ist so das typische Diagramm, was so die Gütekriterien für Prüfungsqualität zeigt. Also es geht um Objektivität, also wie unabhängig ist das Prüfungsergebnis vom Prüfer und von der Durchführung. Es geht um Reliabilität, also wie zuverlässig wird das gemessen, also wenn ich das nochmal mache, kommt dann das Gleiche bei raus oder was völlig anderes. Und es geht um Validität natürlich, wird wirklich das gemessen, was ich auch messen möchte. Werden meine Lernziele, die ich in der Veranstaltung habe, auch erfasst? Und dann gibt es eine Reihe von Nebenfaktoren, zum Beispiel die Feedbackqualität, die bei summativen Prüfungen nicht ganz so wichtig ist wie bei formativen, aber halt auch eine Rolle spielt. Es geht um Lernlenkungsfunktionen. Ganz wichtig ist, dass Assessment drives Learning ist so ein typischer Spruch. Also was nicht geprüft wird, wird auch häufig nicht gelernt. Und wie wir prüfen, hat ganz großen Einfluss darauf, wie gelernt wird. Und von daher muss man sich über diesen Punkt große Gedanken machen. Und das, was für die meisten Dozenten bei uns halt tatsächlich der ausschlaggebende Punkt ist, warum die zu uns kommen, zumindest anfänglich, ist die Prüfungsökonomie. Und da geht es halt häufig um Grundlagenveranstaltungen mit vielen Teilnehmern und dem hohen Korrekturaufwand und dem Anspruch, so ein bisschen das Perpetuum mobile, ich möchte effizient viele Studierende prüfen und das trotzdem qualitativ hochwertig mit guten Prüfungen. So, wir sehen jetzt die Prüfung, die Evaluationsergebnisse aus, so ein bisschen wie bei der Ampel, grün ist gut, gelb ist neutral und rot, da geht es langsam Richtung negativ. Was Objektivität angeht, kann man ganz klar sagen, dadurch, dass die Fragen vorformuliert werden, qualitätsgesichert werden, der Computer sich nicht vertut bei der Bewertung, ist die Objektivität deutlich gestiegen. Die Reliabilität kann man ganz schlecht messen. Einige behaupten, die kann man gar nicht messen. Es spricht aber vieles dafür, dass die Wiederholbarkeit dieser Messungen tatsächlich deutlich besser ist als bei mündlichen Prüfungen zum Beispiel. möglich auch noch mit unterschiedlichen Prüfern. Da kann man nicht erwarten, dass so das gleiche Ergebnis mehrfach rauskommt. Was hier doch deutlich gegeben ist, die Prüfungsökonomie, das haben wir gemessen, die Zeitersparnis reicht von einigen Tagen Korrekturzeit bis hin zu 3 Monaten pro Veranstaltung und Dozent. Und Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, da sind immer so um die 800 Teilnehmer immer noch, haben wir mal ausgerechnet, mittlerweile geht die Korrekturzeit, die wir dort eingespart haben seit 2005, sind ungefähr 2 Mannjahre. Also das macht schon was aus. Wir, im Grunde amortisieren wir uns, gerade so, mit den 3 Leuten. Ja, was, ich sagte eben, Assessment drives learning. Ein Problem, was wir in den Interviews und in den Befragungen festgestellt haben, ist, dass es große Vorbehalte gibt gegenüber E-Klausur. E-Klausur ist Multiple Choice und das ist Wissensabfrage. Das sind Klausuren ja sowieso überwiegend und bei Multiple Choice noch viel schlimmer. Und Studierende sind, sind konditioniert darauf, auswendig zu lernen. Die sind sauer, wenn in den Foliensätzen nicht alles drin steht, was sie auswendig lernen können. So, und das tun sie auch. Und wenn sie hören, es gibt eine E-Klausur, dann haben sie die Erwartung, dass sie mit Auswendiglernen auf jeden Fall bestehen können. Wenn ich jetzt aber eine E-Klausur habe mit Transferfragen, mit intelligenten Multiple-Choice-Fragen und wie man das macht, zeige ich noch, dann gibt es ein Problem. Die lernen nämlich trotzdem noch mehr auswendig als sowieso schon. Insofern ist dieser Wash-Back-Effekt, der Einfluss auf das Lernverhalten, tendenziell nach Einführung der E-Klausuren eher negativ. Und hier muss man einfach gegensteuern durch mehr Transparenz, durch ganz klare Definition der Lernziele, dessen, wie die Prüfung aussehen wird, durch vielleicht eine Probeklausur oder Beispielübungen vorweg. Und was die Validität angeht, da sehen Sie hier so ein buntes Zusammensein von Rot, Gelb bis zu Grün. Die Roten liegt ein bisschen daran, dass Dozenten halt mit dem Anspruch kommen, ich will mir Arbeit sparen. Und jetzt verzichte ich mal gleich auf die offenen Fragen, die ich früher noch gestellt habe, weil ich ja jetzt auf eine E-Klausur umstelle und E-Klausuren sind ja nur Multiple Choice und ich kann ja eh nur Wissen fragen. Das ist so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, die da passiert. Das heißt, da gibt es einen negativen Einfluss. Ein größerer Teil sagt, das ist die gleiche Prüfung wie früher, die gleiche Freitext, die gleiche MC-Prüfung wie vorher. Da hat sich gar nichts getan, nur dass ich schneller fertig bin. Es gibt aber auch die positiven Fälle, die sagen, mit der Umstellung der Prüfungsform habe ich meine Fragen nochmal ganz konkret auf meine Veranstaltungen abgestimmt, meine Lernziele nochmal klar definiert, ich habe zusätzliche Übungen eingeführt. Zum Beispiel, weil ich in der E-Klausur auch mit Tabellenkalkulation arbeite, gibt es jetzt entsprechende Übungen vorweg da genau zu und da hat man dann eher einen positiven Einfluss. Aber um diese roten Bereiche, um die negativen Einflüsse auf die Validität und dieses negative Lernlenkungsverhalten, da müssen wir uns drum kümmern. So, das ist nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung, das ist gestiegen, Arbeitsersparnis und Objektivität werden von den Lehrenden geschätzt. Die Studierenden als positiven Punkt haben eigentlich immer, dass sie das Ergebnis deutlich schneller kriegen. Manchmal sofort, wenn es wirklich nur geschlossene Fragen sind, aber zumindest immer deutlich schneller, weil auch die Auswertung von Freitextfragen deutlich effektiver ist als bei schriftlichen Prüfungen. So, das Auswendiglernen hat bei einigen zugenommen. Und das, was sowohl von den Studierenden als auch von den Dozenten bemängelt wird, ist, dass in naturwissenschaftlichen Fächern und insbesondere bei mathematischen Fragestellungen das Ergebnis gar nicht so entscheidend ist, sondern eher der Weg dahin. Und der Weg ist kreativ, der ist vielfältig und der kann entsprechend schlecht von einem Computer abgegriffen und automatisch bewertet werden. Da muss man eigentlich nochmal reingucken. Abgesehen davon ist das Schreiben von Formeln mit einem Editor auch kein Spaß. Das dauert viel zu lange. Das macht man vielleicht für einen Paper, aber nicht für eine Prüfung. Also da haben wir ein kleines Problem bei der Darstellung von Lösungswegen. Bedarf eigentlich eigener, spezialisierter Prüfungssysteme. Die gibt es auch, aber ist nicht so der Standard. Gut. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Kompetenz. Und wenn man so ein bisschen durch die Literatur geht und bei Wikipedia anfängt und sich dann so fortarbeitet dazu, was ist eigentlich Kompetenz, dann wird man auf eine Unzahl von Definitionen stoßen. Die hier ist relativ bekannt, die wird häufig zitiert, aber sie ist auch sehr lang und sehr kompliziert. Also es geht bei Kompetenzen um erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es geht um das Lösen von Problemen. Es geht darum, dass man motiviert ist, dass man sich überwinden kann, dass man dieses Volitional, also Überwindung von Handlungsbarrieren, also ich denke mal, das ist der wissenschaftliche Ausdruck für den inneren Schweinehund, und die soziale Bereitschaft und die Fähigkeiten, um das Ganze in komplexen, authentischen Anforderungssituationen erfolgreich und verantwortungsvoll umzusetzen. So, und jetzt kommen wir mit einer Klausur. Kommt man schon mal ein bisschen ins Grübeln. Zunächst aber will ich versuchen, diese Definition ein bisschen zu kürzen. Huber hat das ein bisschen kürzer formuliert, die Fähigkeit, komplexe Anforderungssituationen angemessen und verantwortungsvoll zu bearbeiten. Trotzdem immer noch die Frage, ist eine Klausur eine komplexe Anforderungssituation? Oder ganz kurz, das ist meine Lieblingsdefinition, die Fähigkeit zum erfolgreichen Handeln. Es gibt noch viele andere, in den Bologna-Papieren werden Sie andere Kompetenzdefinitionen finden. Zum Teil recht verwirrend, da werden dann Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kompetenzen unterschieden. Da fragt man sich, wie kann es Kompetenz ohne Fähigkeiten und Fertigkeiten geben, aber da will ich mich jetzt nicht weiter darauf einlassen. Die Frage, auf die ich ganz am Ende meines Beitrages zurückkommen möchte, ist, was kann überhaupt mit Klausuren in diesem Zusammenhang gemessen werden? Gut, dem werden wir uns jetzt langsam nähern. Der Antwort auf diese Frage oder der Diskussion zu dieser Frage. Was unstrittig ist, ist, dass eine Prüfung, die Validität einer Prüfung so gut ist, wie es mir gelingt, die Lernziele, die ich hoffentlich definiert habe, in der Prüfung abzubilden. Das heißt, diese Passung hier mit diesen Puzzleteilen dargestellt zwischen Lernzielen und Prüfung, je besser die ist, je mehr das verzahnt ist, desto besser und desto mehr wird es auch akzeptiert, ist diese Prüfung. Und auf der linken Seite sehen Sie so ein typisches Diagramm, das habe ich ein bisschen umgestellt, von Biggs und Tang. Das ist das Constructive Alignment Konzept und die sagen eigentlich auch nur, dass es gibt Kompetenzen, das sind die beruflich-gesellschaftlichen Aufgaben, auf die läuft es hinaus. Das ist das Intended Learning Outcome, also die Lernziele. Dem müssen sich der Lernprozess, aber auch die Prüfung im Prinzip angleichen. Das muss alles kohärent sein und aufeinander abgestimmt sein. Und je mehr das miteinander übereinstimmt und in einem Gesamtkonstrukt verbandelt ist, desto besser. Gut. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt noch, was wir in E-Klausuren noch als zusätzliche Punkte gegenüber normalen schriftlichen haben, nämlich im Grunde die ganze Welt des E-Learnings bietet sich jetzt auch in Prüfungen. Sie können Software integrieren, Anwendungssoftware, ein GIS-Programm für Geowissenschaftler. Wir haben einen Chemiker, der lässt Moleküle zusammensetzen in der Prüfung, grafisch. Es gibt den Statistiker für Wirtschaftswissenschaftler, der mit Excel arbeiten lässt, als komplexesten Taschenrechner, den er sich wünschen kann. Solche Möglichkeiten hat man natürlich im Testcenter bei uns. Was man machen könnte, aber was noch nie jemand gewagt hat, leider, ist Internetrecherchen in der Prüfung. Das ist ein bisschen, muss man so ein bisschen seine Dogmen über Bord werfen und die Angst vor dem Publikumsjoker. Warum nicht, wie im dänischen Abitur, mit Internetrecherchen in der Prüfung arbeiten? Wenn die Aufgaben entsprechend komplex sind und die Zeit nicht unendlich weit, dann ist das doch eigentlich eine lebensechte Situation, hier mit dem Internet zu arbeiten. Und natürlich, was immer wieder genannt wird, Multimedia, ein Essay schreiben über ein Video, was ich sonst so nicht hätte machen können, Simulationen von Laboren. In der beruflichen Bildung gibt es ganz viele Beispiele, bis hin zur vollständig online bedienbaren Hobelbank oder was auch immer. Gut, aber es wird wenig gemacht, immer mehr natürlich, aber trotzdem noch in geringem Umfang im Vergleich zu den gesamten E-Klausuren. Weil das machen nur Leute, die auch im E-Learning stark sind. Also stark E-Learning motivierte Leute, die solche Elemente haben, die mit Videos arbeiten zum Beispiel, die können das auch in der Prüfung einsetzen. Aber kein klassischer Dozent wird ein Video erstellen nur für die Prüfung. Und deswegen passiert es selten. Und der Aufwand ist einfach zu hoch. Gut, ich habe gesagt, man braucht Lernziele. Und da muss man sich erstmal darauf einigen, was ist überhaupt ein Lernziel. Da gibt es ähnlich viele Definitionen wie bei der Kompetenz. Die hier ist weitestgehend akzeptiert, nämlich die Vorstellung von der durch einen Lernprozess zu bewirkenden Verhaltensänderung oder Einstellungsänderung. Das heißt, wenn wir ein Lernziel festlegen, dann kann das nicht heißen, die Studenten, die Studierenden kennen das und das, weil kennen ist nichts, was man so beobachten kann, sondern sie können irgendwas, sie machen irgendwas. Das heißt, man braucht ein Aktivverb bei der Formulierung eines Lernziels und natürlich ein Wissensobjekt. Worum geht es eigentlich? Und als drittes, das habe ich jetzt hier nicht mit drin, auch ein Bewertungsmaßstab natürlich. Wie gut können Sie das? Und ich habe jetzt hier mal drei Beispiele mehr oder weniger frei zusammengepuzzelt. Und grün sind die Wissensobjekte, rot das Aktivverb, zum Beispiel aus mehreren Aktivitätenlisten die vollständigste auswählen. So, das ist schon, geht schon Richtung Analysefähigkeiten. Oder Sie können die Relevanz von Untersuchungsergebnissen einordnen. Das heißt, Sie können Konzepte bewerten oder Sie können einen effizienten Arbeitsplan erstellen. Das heißt, Sie schaffen etwas Neues, eine neue Prozedur. Aber da gibt es den guten Einstein, und der hat jede Menge tolle Sprüche von sich gegeben, unter anderem, ich hoffe, das stimmt auch, dass er das gesagt hat, nämlich nicht alles, das man zählen kann, zählt. Was heißt das? Zum Beispiel bei uns in der Marketingvorlesung ist es so gewesen, dass der Dozent durchaus auf kommunikative Fähigkeiten abgehoben hat, auf Bewertungskompetenzen. In den Übungen wurde aber überwiegend gerechnet. Die Klausur wurde von den Übungsleitern zusammengestellt, das heißt, in der Klausur wurde nur gerechnet, weil man das so wunderbar in der E-Klausur abbilden kann, während man kommunikative Kompetenzen nicht in der E-Klausur abbilden kann. Und da fehlte genau diese Passung. Die Akzeptanz war nicht so berühmt. Also nur weil man das toll zählen kann, zählt das nicht unbedingt in dem Maße. Und andersrum, nicht alles, was zählt, kann man zählen. Das heißt, wir haben in den Bologna-Papieren auch mal diese Sozialkompetenzen und Selbstkompetenzen, sowas wie Flexibilität und Eigenständigkeit oder Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Und das kann man nicht zählen, das kann man schlecht quantifizieren. So, nicht alles, was zählt, kann man zählen. Das sollte man zur Einschränkung immer im Hinterkopf behalten. Nun gibt es, hat man die Schwierigkeit, dass die verschiedenen Kategorien für Kompetenzen, wie sie in den Bologna-Papieren verbreitet sind, sich eigentlich eher eignen für Studiengangs- und Modulbeschreibungen insgesamt. Eher so die Grob- und Richtziele, die dort definiert werden, aber für die Feinziele, also für die konkreten Lernziele, die operationabel sind, die ich in bestimmten Prüfungsfragen auch zuordnen kann, dafür taugen diese Konzepte wenig. Und deswegen greift man häufig zurück auf ganz alte Konzepte. Sie sehen das von 76, erlebt gerade so eine kleine Renaissance, die Blum'sche Lernzieltaxonomie. Und Blum hat das angestoßen, danach ist es noch vielfach modifiziert und diskutiert worden und unterscheidet halt das Wissen und dann geht er eine Stufe höher zum Verständnis, zur Anwendung, zur Analyse, zur Synthese, also dem Schaffen von neuen Produkten bis hin zu Beurteilungs- und Bewertungskompetenzen. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, wie ich Fragen einsortieren könnte. Was ich den Dozenten immer gerne empfehle, ist diese einfachere Taxonomie von Metzger. Der hat das zusammengefasst, einfach weil wer es selber mal probiert hat, seine eigene Klausur, die Fragen entsprechend einzusortieren, wird feststellen, wie schwierig das ist und dass es häufig Überlappungen gibt. Insofern ist in der Dreier-Skala ein bisschen einfacher. Metzger unterscheidet zwischen der Erinnerung, der Verarbeitung und der Erzeugung von Informationen und fasst entsprechend die Kategorien so zusammen. Das ist mir sehr sympathisch. Anderson und Gresswell sind Schüler von Blum gewesen und haben das Ganze nochmal so ein bisschen ausgeweitet. Und zwar haben sie jetzt gesagt, das Wissen nehmen wir hier oben raus aus der Skala. Wir nennen das jetzt Erinnern von Fakten, von Konzepten oder was auch immer. Sie haben nämlich jetzt diese verschiedenen Wissensdimensionen. Fakten, Konzepte, Prozeduren oder Metakognition, also das Wissen über sich selbst, den eigenen Lerntyp und so weiter. So, und dann haben sie die Skala ein bisschen umgedreht am Ende, die letzten beiden vertauscht. Und bei uns auf der Homepage, den Link dazu sehen Sie dort unten, ist genau dieses Raster abgebildet und für jeden Schnittpunkt gibt es eine Beispielfrage, damit man eine Vorstellung dafür hat, wie das aussehen könnte. Man kann das auch noch weiter ausweiten. Das ist jetzt hier von der Iowa State University, die das auf ihrer Homepage publiziert haben, dass man diese verschiedenen Schnittpunkte jetzt hier auch mit Beispielen belegt hat. Zum Beispiel die Erinnerung von Fakten ist, listen Sie die primären und sekundären Farben auf. oder das Verständnis von Konzepten, klassifizieren sie Gifte nach ihrer oder Klebstoffe nach ihrer Giftigkeit. Oder die Anwendung von Prozeduren ist, führen sie einen pH-Test von Wasserproben durch und so weiter und so weiter. Und man kommt dann diese Leiter immer weiter nach oben und man könnte jetzt behaupten, je weiter man hier diese Leiter hochklettert, desto mehr hat man eine kompetenzorientierte Prüfung. Das ist aber ein bisschen hoher Anspruch. Deswegen gehe ich da wieder zurück und habe jetzt Fakten, Konzepte und Prozeduren. Die Metakognition lässt sich in Klausuren eh nicht testen, habe ich rausgelassen. Da gibt es auch andere, die das so gemacht haben. Und dann die drei Metzgerschen Kategorien. Dann habe ich eine 9er-Matrix, das ist schon besser handelbar. Und wenn mir das noch zu viel ist, dann bleibe ich halt bei den drei Kategorien. Gut, so, jetzt dürfen Sie aktiv werden. Ich hoffe, das klappt gleich. Und zwar ist das hier eine Beispielfrage aus dem PISA-Test, ich glaube Mathematik. Und ich möchte mit Ihnen mal so ein Gedankenexperiment machen. Was ist das jetzt eigentlich für eine Frage? Ist das jetzt Wissen, Verständnis? Ist das... Wo komme ich da hin auf der Blum'schen Skala? Damit Sie da gleich mitvoten können, müssten Sie sich mal einmal auf dieser Seite einloggen, msocratriff.com. Und da werden Sie nach einer Raumnummer gefragt und das ist ZMML001. Und ich warte ein bisschen. Und während die einen versuchen, sich einzuloggen, können die anderen schon mal drüber nachdenken, auf welcher Strecke fuhr der Rennwagen? Das da oben ist die Grafik, die die Geschwindigkeit eines Rennwagens in der zweiten Runde zeigt. Links ist die Startlinie, die Y-Achse. Und man sieht, die Geschwindigkeit geht rauf und runter. Und hier sehen Sie verschiedene Kurse. So. Daytona, Mont Blanc, keine Ahnung. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Strecke war dieser Rennwagen unterwegs? Steht hier. ZMML 001. ZMML. Zentrum für Multimedia in der Lehre. So. Ich muss das mal eben starten. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie Sie abstimmen, was Sie glauben, auf welcher Strecke dieser Rennwagen unterwegs ist. Ach so, Sie sehen die Strecke nicht mehr, ne? Das ist gemein. So, dann sehen wir auch nicht gleich das Ergebnis. Denken Sie daran, dass es mal eine gute Idee ist, in der Kurve zu bremsen. So. Ich sehe niemanden mehr klicken, das heißt, Sie sind fertig oder haben keine Lust. Aha, eine Ansicht E, ich hebe das mal nach links, Moment. E hat 1, 2, 3 Kurven, nee, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurven, mindestens. Also E kann es eigentlich nicht sein. Wenn man nur eine Strecke raussucht mit drei Kurven, bleiben B, C und D. A kann es schon mal nicht mehr sein. Und wenn man sich jetzt auch noch anguckt, wie die Länge der Strecken ist und sich von der Startlinie aus orientiert, dann sieht man, es gibt einen kurzen Weg, da muss man schon abbremsen, dann gibt es eine längere Strecke, dann gibt es noch eine etwas längere Strecke und dann wieder eine kurze. Und wenn man das nochmal vergleicht hier mit dem Graphen, da kann es eigentlich nur noch B sein. Und die meisten haben das gewusst. Das ist schon mal gut. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sie sollen hier nicht den PISA-Test machen. Da hat sich jemand umentschieden, das ist ja schick. Ja, gemogelt. So, und jetzt wird es spannender. Jetzt ist die Frage, auf welchem kognitiven Prozess kann man das hier zuordnen? War das jetzt eine Erinnerungsfrage? Kannten Sie das schon? Haben Sie das jetzt analysiert, verstanden oder haben Sie das bewertet, diese Grafik. Gucken wir mal. Die nächste Frage kommt. Also kognitiver Prozess. Erinnern, verstehen, anwenden, analysieren oder bewerten, erzeugen. Was denn? Ist noch keine da? Sollte kommen. Was denn? Ach so, ich hatte vergessen, zwei Häkchen rauszunehmen. Entschuldigung. Ah, okay. Zwei sind der Ansicht, das ist, nee, das ist immer, man beeinflusst sich natürlich gegenseitig hier. Ja, so soll das sein, genau. Es ist eigentlich Analyse, was man hier macht. Ne? Man vergleicht diesen einen Graphen mit den anderen und muss das Grafische umsetzen in Geschwindigkeit, sich überlegen, in Kurven muss man bremsen und dann wird er langsam schneller. Das heißt, nicht auf der ganzen Gerade hat er Vollgas, sondern natürlich nur ein Stück davon. Und so kommt man dann zu der Antwort. Und B ist tatsächlich richtig. So, und jetzt noch die letzte Frage. Müssen Sie wieder dann klicken. Geht es um Fakten, geht es um Konzepte oder geht es um Prozeduren an dieser Stelle? So, und da sind zum Teil ratlose Gesichter. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Dozent und haben 30 Prüfungsfragen und kriegen von dem blöden Herrn Böcking die Aufgabe, die alle einzusortieren in diese Matrix. Dann wird schon klar, dass es so einfach doch nicht ist. Aber ich gucke trotzdem, weil ich neugierig bin, Konzepte. Gut. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es im ehesten ein Konzept ist. Aber es gibt keine Einstimmigkeit. Das heißt, wenn zwei Dozenten die gleichen Testfragen beurteilen sollten, würden die eventuell diese in verschiedene Kategorien einsortieren. Und wenn man so einen Test konstruiert, sollte man sich eigentlich eine Quote überlegen. Sich so viel Prozent Erinnerung, so viel Verarbeitung, so viel Erzeugung von Informationen. Und wenn man sich da dann schon mal im Team gar nicht einig ist, dann kann es da ein Problem geben. Aber es ist schon mal eine gute Idee, das zu tun, weil die Fragen, man nicht einfach nur Fragen in den Raum schmeißt und dann eventuell mit einem Überhang von Wissensfragen endet, sondern dann tendenziell doch mehr Analyse und Informationserzeugung dabei ist. Gut, das war's schon erstmal. Das brauchen Sie nachher wieder, das System. Was gibt es überhaupt für Fragetypen? Und das eigentliche Multiple Choice kann man in das amtsdeutsche Antwortwahlverfahren vielleicht übersetzen. Da gibt es verschiedene Typen, aber alle bedeuten, dass ich eine vorgegebene Antwort irgendwie auswähle oder eine bestimmte Position auswähle. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Viele sagen, ich mache keine Multiple Choice, ich mache nur Drag and Drop. Und dann denke ich mir, ja, ist ja auch nur hingezogen. Aber Sie sehen, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Ich fange mal oben an. Freitextfragen. Natürlich werden auch in E-Klausuren Freitextfragen gestellt. Warum? Weil die Lesbarkeit deutlich höher ist, weil ich halt Multimedia-Material als Anreicherung habe, wie zum Beispiel Videoanalysen. Das macht also sehr viel Sinn. An der FU Berlin ist vor kurzem ein Testcenter eröffnet worden. Die schreiben fast nur Freitextprüfungen und behaupten, dass sie dort mehr als 40% der Arbeitszeit, die sie vorher hatten, in der Korrektur einsparen damit. Und in der Summe sogar mehr Arbeitszeit als bei Multiple Choice, weil die alten schriftlichen Klausuren länger dauerten als die alten Multiple Choice Prüfungen natürlich. Nee, die gehen in die Nachbewertung und lesen das durch, aber am Computer. Und es gibt vielleicht noch eine Musterlösung, ja, falls man das im Team bewertet. Wobei eine gute Freitextfrage, da wissen Sie die Antwort nicht. Eine Freitextfrage, wo die Antwort völlig feststeht, die hätten Sie auch anders und automatisch bewertbar stellen können. Und das passiert tatsächlich sehr viel. Viele Freitextfragen, die ich kriege, heißen dann, nennen Sie die drei wichtigsten Kriterien für das und das. Ist eigentlich verschwendet, dieser Typ. Und dann gibt es noch Freihandzeichnungen. Auch das geht am Computer, ist aber ein bisschen hakelig, wird wenig eingesetzt, nur für ganz simple Skizzen. Das sind die offenen Fragen und der Rest sind die geschlossenen Fragen, also da, wo die Antwort wirklich feststeht. Das kann zum Beispiel sein, dass ich Text eingebe. Lückentexte, Sprachwissenschaften ist ein ganz typisches Beispiel. Die sind nicht zwingend alle automatisch auswertbar, weil es gibt zu viele Synonyme und Schreibfehler, als dass ich sie alle vorwegdenken könnte. Man kann da zwar in der Regel eine Lösungsmenge hinterlegen und ein paar Sachen computermäßig ausschließen, Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, aber man wird zumindest dort, wo nicht die volle Punktzahl vergeben wurde, nochmal reingucken müssen. Aber man spart natürlich auch trotzdem viel Zeit auf die Art und Weise, was auf keinen Fall nachbewertet werden muss, sofern es kein Programmierfehler gibt, ist die Kurzeingabe von Zahlen, also alles, was mit Rechenaufgaben zu tun hat. Da brauchen Sie nicht nachbewerten. Hotspot, also bestimmte Bereiche auf einer Grafik identifizieren, markieren Sie die Krebszelle in diesem Bild zum Beispiel, wäre so eine typische Hotspot-Aufgabe, oder den Tumor auf dieser Röntgenaufnahme, fahren Sie dann mit der Maus drum, das ist möglich. Oder schieben Sie bestimmte Elemente in eine richtige Reihenfolge, solche Sortieraufgaben, Drag and Drop, wobei hier steht Drag and Drop frei, damit meine ich, dass die Zielposition nicht erkennbar ist. Also geht es nicht um, bringen Sie das jetzt in diese Reihenfolge, sondern ziehen Sie das Fadenkreuz auf den Wendepunkt zum Beispiel. Das wäre eine freie Drag and Drop Aufgabe. Und dann gibt es Drag and Drop Aufgaben, wo die Zielfelder als solche erkennbar sind. Zum Beispiel Texte zur Beschriftung einer Grafik an die richtige Stelle ziehen oder Grafiken an eine richtige Stelle ziehen. Da zeige ich gleich Beispiele. Und dann kommt es jetzt so in das, was man sich eigentlich gemeinhin unter E-Klausuren vorstellt, nämlich sowas wie Antwortpaare. Das heißt, es gibt ein Thema, es gibt mehrere Statements. Und bei jedem Statement soll ich entscheiden, ist das jetzt korrekt oder falsch? Ja, nein, gehört das zu Kategorie A oder B? Also diese ganzen dichotomen Entscheidungen, die kann ich hier gut abbilden. Wird bei uns sehr häufig gemacht, ist didaktisch ein bisschen umstritten, diese Antwortpaare, weil sie doch häufig auf sehr flaches Wissen zurückgreifen. Dann Multiple Choice, das heißt, von den vorgegebenen Antworten können mehrere richtig sein, oder Single Choice. Es ist nur eine richtig, Mediziner machen immer so einen von fünf, das ist so ihr Standardfragetyp. Es gibt aber auch sogenannte Long-Menu-Fragen, das heißt, man hat eine Drop-Down-Liste und die kann sehr lang sein und da muss man den richtigen Begriff raussuchen. Auch in der Medizin ein Beispiel, man fängt an zu tippen, muss das richtige Medikament für Kopfschmerzen finden oder sowas und man fängt mit A an und dann kommen alle Medikamente mit A und dann kommt S und dann kommt Ass und Aspirin und noch andere und dann schreibt man P und dann bleibt nur noch Aspirin über. Und da klickt man dann hin. So, das kann unser System nicht. Das ist etwas, was die Mediziner gerne machen, weil die halt große Wissensbestände haben und entsprechend solche langen Listen produzieren können. Und der Rateanteil geht dagegen null, kann man sich vorstellen. So, das heißt, wir haben sowohl Fragen mit freier Eingabe, Constructed Response nennen das die Engländer, und wir haben Antwortwahlverfahren, Selected Response. Und man sieht, dass bei uns, das ist jetzt allerdings schon ein bisschen älter, Sommersemester 09, Wintersemester 9, 10, 80% sind Antwortwahlverfahren. Der Rest sind freie Eingabefragen. Ganz, ganz viele Berechnungen, Rechenaufgaben. Und es gibt auch ein paar, die nur Freitext nutzen. Immerhin 4% zu dem Zeitpunkt. Der Großteil allerdings ist ein Mix aus verschiedenen Fragetypen. Gut. Das, was in E-Klausuren einfach dazukommt zur schriftlichen Prüfung, ist, dass ich komplexe Anlagen nutzen kann. Warum nicht das gesamte Kursskript da reinschieben und dann sagen, finden Sie die relevante Tabelle, finden Sie in der Tabelle den richtigen Wert und setzen Sie den hier ein. Das ist 10-mal besser, als zu sagen, das ist der Wert, setzen Sie den da ein. Weil man dann schon diese Recherchefähigkeiten eventuell eingebaut hat. Und das, was ich anfangs sagte, Internet in Datenbanken suchen lassen, wäre eine gute Maßnahme, zum Beispiel ein Literaturkurs, Multimedia-Software, was ja auch tatsächlich gemacht wird. Gut. So, wie sieht so eine Frage aus und was habe ich da für Gestaltungselemente? Ganz wichtig, es gibt die Fragestellung und die Fragestellung muss eindeutig sein natürlich. Und das, was ich immer rate und fordere, ist, dass diese Frage nicht einfach so in den Raum gestellt wird. Am schlimmsten ist die Frage, welche der folgenden Antworten ist richtig. Das ist eigentlich keine Frage. Es muss irgendwie einen Kontext geben. Zu welchem Thema gehört das, wäre das Minimum. Das ist bei uns im System schon mit integriert. Das Thema wird immer oben im Reiter der Frage mit angezeigt. Aber besser ist es natürlich zu sagen, das und das ist der Hintergrund und jetzt kommt die eigentliche Fragestellung. Und wenn man es sehr gut machen möchte, dann hat man ein komplexes Szenario. Sie sind Mitarbeiter der Firma XY und das sind Ihre Rahmendaten und Sie haben die Aufgabe, jetzt eine Kaufempfehlung für einen neuen LKW zu machen. So, wie entscheiden Sie sich? Das ist eine ganz andere Qualität als, wann ist Goethe gestorben? Das, was man in E-Klausuren immer machen sollte, ist, dass man auch Bedienungs- und Bewertungshinweise gibt. Das heißt, große Transparenz darüber schafft, was man eigentlich tun soll. Ziehen Sie die Antwortfelder in die richtige Position. Nicht, dass jemand rät, was soll ich denn jetzt hier? Vor Nervosität nicht weiß, was man tun soll. Und Bewertungshinweise sind ganz wichtig. Die Punkte werden zwar immer angezeigt an der Frage, aber es gibt auch häufig Fragen mit Teilbewertungen, wo mehrere Antworten gegeben werden müssen, die alle einzelnen Punkte geben. Und darüber sollte man hohe Transparenz schaffen. Weil sonst kann es passieren, dass man zum Beispiel mit Maluspunkten arbeitet. Sehr umstrittene Geschichte. Das heißt, ich habe eine Multiple-Choice oder eine Ja-Nein-Frage und für jede richtige Entscheidung gebe ich Punkte und für jede falsche Entscheidung werden Punkte abgezogen, sodass, wenn ich immer nur Ja klicke, ich in der Regel zumindest über die ganze Prüfung 0 Punkte kriege. Wenn ich das nicht mache mit dem Punktabzug, kriege ich im Mittel 50% für nur Ja klicken. Ja-Sager und Nein-Sager kriegen prinzipiell 50% und haben schon fast bestanden. Das kann es ja nicht sein. Viele möchten das aber so. Viele Dozenten sagen, nee, das ist ja gemein, Punkte abziehen und es gibt auch ein Verwaltungsgerichtsurteil, was einem das angeblich verbietet. Aber bei uns steht es jetzt auch in der Prüfungsordnung, dass man das darf. Da hatte ich für gekämpft, weil alles andere macht wenig Sinn. Und in einer normalen MC-Frage, wo mehrere Antworten richtig sind und ich honorieren möchte, dass jemand 2 Antworten von 3 gewusst hat, da muss ich Punkte abziehen. Sonst mache ich überall Häkchen und kriege volle Punktzahlen. Und dann wird es ein Klickwettbewerb, das ist Quatsch. Natürlich kann man dort Grafiken, Bilder, Multimedia-Objekte einbauen. Man kann diese beschriften bei unserem System. Und wo es dann interessant wird, man kann Aufgaben oder Aufgabenblätter, nennt sich das, bereitstellen. Das kann zum Beispiel eine Excel-Datei sein, wo man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich Excel mit diesem Datensatz. Man muss da drin rechnen und das Ergebnis zurückschreiben. Oder aber man produziert eine komplexere Excel-Tabelle und lädt die anschließend in dieser Aufgabe wieder hoch. Und der Dozent bekommt nicht nur diese Frage zur Nachbewertung, sondern kann sich dann auch die Ergebnisdatei angucken. Ganz spannende Geschichte. Und ganz neue Entdeckung. Das Feature haben wir mal übersehen. Ich weiß nicht, seit Jahren machen wir das und nie hat jemand diese Begründungsfelder genutzt. Seit kurzem setzen wir die sehr gerne ein. Zu jedem Fragetyp kann man nochmal so ein kleines Freitextfeld dazu bringen. Zum Beispiel für den Lösungsweg. So, jetzt zeige ich ein paar Beispiele. Das ist eine Freitextfrage und die Forderung nach einem Szenario ist jetzt nicht komplex, aber immerhin. Da möchte jemand Sonnenkollektoren verkaufen und da wird die Zielgruppe gesucht. Und das ist natürlich eine Freitextfrage, weil man soll nicht nur die Zielgruppe bestimmen, man soll die Auswahl auch begründen. Und Begründungen sind individuell und müssen natürlich auch offen gestellt werden. Oder hier die Freihandzeichnung, da gibt es diese Graphen. Die erste Ableitung ist schon berechnet und ich soll jetzt die dritte Ableitung dort mit den Zeichenwerkzeugen reinbauen. Ist sehr schwierig. Ich habe mir die Frage ausgedacht und kann sie kaum selber beantworten. Aber vom Prinzip her, sowas kann man natürlich machen. Und man kann diesen Zeicheneditor entsprechend konfigurieren, dass wirklich nur die Werkzeuge zur Verfügung stehen, die zwingend notwendig sind. So, Texteingabe zum Beispiel zum Beschriften von solchen Grafiken. Das wäre jetzt aber eine, wo tatsächlich auch nachbewertet werden muss. Weil da oben ist Cornea richtig und wenn jemand Cornea mit K schreibt, dann könnte ich das als Lösung hinterlegen und wenn ich das vergessen habe, dann wäre das aber trotzdem nicht ganz falsch und deswegen nachbewerten. Solche Aufgaben werden mittlerweile meistens so gelöst, dass hier an diesen Stellen Dropdown-Listen sind mit sehr vielen Einträgen. Und zwar mehr Einträge, als es Antwortfelder gibt, weil der Rateanteil zurückgeht. So, hier wieder ein Szenario. Möbelspeditionsunternehmen möchte sich neue LKWs anschaffen. Dazu gibt es die entsprechenden Rahmendaten und die Kostenberechnung. Und genau da kommt jetzt die Kritik der Studierenden. Ja, ich habe völlig richtig gerechnet, aber ich habe das ganz falsche Ergebnis und ich kriege 0 Punkte. Und das ist für die Studierenden, finden das sehr unfair. Das haben die auch in den Umfragen dann entsprechend artikuliert. Also sie glauben, dass sie dort Punkte verlieren, weil ja nur noch das Ergebnis zählt und nicht mehr der Weg.
Aber das liegt ja nicht an der
E-Klausur. Nee. Man kann natürlich in der schriftlichen Prüfung, könnte ein nachsichtiger Prüfer sich angucken, was hat er da gerechnet. Jetzt wird Konzeptpapier ausgeteilt und das wird anschließend eingesammelt und dann kommt es in Schredder. weil keiner hat Lust, sich diese ganzen Konzeptpapiere durchzugucken.
Wird aber hier auch nicht gemacht. Also zumindest nicht bei den Wirtschaftswissenschaften.
Ah ja, gut. Ja.
Also das zählt auch nur das Ergebnis,
die, und dann ist das. Die denken ja auch ökonomisch. Ne? Genau. Genau. So, das habe ich mir jetzt von einem Chemiker geben lassen. Chemie für Produktionstechniker, auch eine ganz spannende Geschichte. Und hier hat man jetzt, ich habe das noch nicht als richtige computergestützte Frage, sondern einfach nur in Word geschrieben. Man soll die Werte hier ausrechnen, aufgrund dieser Fragestellung, die Einheit dazu wissen und dann den Lösungsweg angeben. Und die haben dann so gearbeitet, dass sie für das Lösungsfeld keine Punkte hinterlegt haben. Und wenn hier oben volle Punktzahl vergeben wurde, war das gegessen. Und wenn nicht die volle Punktzahl da war, dann haben sie nochmal in den Lösungsweg geguckt. Und ganz erstaunlich, der Dozent sagte, er hat bei vielen nochmal Punkte geben können, weil die völlig richtig gerechnet haben, aber nicht mit der Molekularmasse, sondern mit der Ordnungszahl aus dem Periodensystem. Also einfach vor Nervosität irgendwo Blödsinn gemacht. Das wollte er aber gar nicht wissen, ob sie unterscheiden können, da oben sofort sehen, was Ordnungszahl, was Molekularmasse ist, sondern er wollte wissen, ob die richtig rechnen. Und der liebt dieses Begründungsfeld. So, und jetzt wird es richtig komplex. Das ist so unser Paradebeispiel. Das ist Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Erstmal muss man hier sehr viel rechnen. Dann gibt es dazu unten einen Button Vorlage herunterladen. Da öffnet sich eine Excel-Tabelle, nämlich diese hier. Und in dieser Excel-Tabelle sind die Werte schon voreingetragen, mit denen ich dann rechnen kann. Und das, was ich da berechnet habe, muss ich dann dort in die Eingabefelder einfügen. Und es gibt auch noch eine Anlage. Also er hat alles ausgereizt, was es gibt. Und dann ist er irgendwann an den Punkt gekommen, dass er den Lösungsweg haben wollte und hat in diese ganze E-Klausur auch noch eine schriftliche Frage eingebaut. Da kommt auch mal eine Freitextfrage, tragen Sie Ihren Namen ein und rechnen Sie diese Aufgabe auf Papier. Und das sammelt er ein, weil er darauf nicht verzichten wollte. Aber er wollte auch nicht darauf verzichten, dass 90% der Fragen automatisch bewertet werden. Also das Beste aus allen Welten quasi. So, hier, das ist jetzt Drag and Drop an freien Positionen. Man soll jetzt hier so eine Grafik irgendwo dahin ziehen, an die richtige Stelle. Da kann man quasi grafisch rechnen lassen. Das ist jetzt eine Hotspot-Aufgabe. Hier soll man zum Beispiel Ansatzstellen eines Enzyms identifizieren. Davon gibt es mehrere und überall, wo ich hinklicke, kommt so ein grüner Pfeil. Und wenn der an der richtigen Stelle steht und ich habe dahinter so kleine Rechtecke hinterlegt, die das Antwortfeld quasi definieren. Oder aber Hotspot alternativ, das heißt, es gibt mehrere mögliche richtige Lösungen, ich muss aber nur eine finden. Ne, hier in diesem Blutausstrich, da gibt es wunderschön große Zellen und wenn jetzt jemand einen bestimmten Zelltyp identifizieren soll, hat aber überhaupt keine Ahnung, der wird bestimmt eine von diesen ganz großen nehmen. Es ist aber eine von diesen ganz kleinen hier. Auch habe ich mir ausgedacht, ich weiß nicht. Durch diese ganze E-Klausur-Geschichte bin ich, glaube ich, der fieseste Fragensteller von allen. So, das wäre eine Möglichkeit. Oder hier Drag and Drop von Textfeldern, dass man die Antworten in die richtige Reihenfolge bringen kann. Was gut gelöst ist, ist, dass es deutlich mehr Antworten gibt als Zielpositionen. Das Problem, was ich bei E-Klausuren habe, ist, dass der Computer dumm ist. Der guckt nur, ist der richtige Text an der richtigen Stelle. Der guckt nicht, sind die in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wenn ich Schritt 1 bis 5 in die richtige Reihenfolge bringe und komplett einen nach unten setze, dann ist alles falsch. Logisch. Daran muss man denken, wenn man sowas konstruiert. Und wir kriegen halt viele Fragenvorlagen und sagen, das geht so nicht. Und dann sagt er, warum nicht? Ja. Gut, das sind die Long-Menu-Geschichten, Drop-Down-Listen, auch sehr gut für Grafikbeschriftungen geeignet. Da kann auch mal die gleiche Antwort an mehreren Positionen richtig sein, was bei Drag-and-Drop nicht geht. Oder hier Ja-Nein-Fragen, ein bisschen intelligenter gelöst. Man hat drei Grafiken zur Wirtschaftsentwicklung in einer fiktiven Zeitperiode. Da geht es um das Bruttoinlandsprodukt, die Verbraucherpreise und die Arbeitslosenquote. Und jetzt muss ich entscheiden, in dem Zeitabschnitt war da eine Rezession, war da ein Aufschwung. Was passierte da? Und dann kann ich mich jeweils entscheiden. Und Sie sehen hier oben den Bewertungshinweis in Rot. Korrekte Aussagen geben Punkt, falsche Aussagen einen negativen Abzug. Und das, was die Studenten bis heute glauben, warum weiß ich nicht, ist, dass wenn sie alles falsch machen, sie mit Negativpunkten aus der Frage rauskommen. Aber das lässt das System nicht zu. Man geht auf Null und da ist es gedeckelt. Alles andere wäre auch rechtlich mehr als wackelig.
Ja. Es gibt ja auch Überlegungen, dass man Wissen und Fastwissen unterscheidet in
Aufgabentheorie. Wissen und Fastwissen.
Naja, also die Überlegung, mit welcher Sicherheit kann jemand eine Antwort geben.
Ah, ja, Confidence-Based Marking.
Bei dieser Art der Vorgehensweise würde natürlich jemand sagen, ehe ich mir nicht ganz sicher bin, werde ich nichts zusätzlich ankreuzen.
Genau, das ist gewollt.
Ja.
Ich weiß, worauf Sie anspielen. Das nennt sich Confidence-Based Marking. Da gibt es entsprechende Konzepte, auch aus England. Es gibt eine Uni, die macht das sehr prominent. Ist eine gute Sache, weil man halt dann nicht nur sieht, wie viele Leute haben diese Frage richtig beantwortet, sondern wie sicher waren sie sich auch dabei. Das gibt nochmal eine ganz andere Aussagekraft auch zu der Statistik später. Hier ist es ein bisschen Zocken. Also die Zocker werden den Punktabzug schneller eher riskieren als die ganz Vorsichtigen. So, die ausländischen Studierenden, die vielleicht unsicher sind, werden vielleicht eher zurückhaltend sein und Punkte weniger gut kriegen als diejenigen, die sagen, egal, ich zock mal, ich riskiere einen Punktabzug. Weniger als null geht ja nicht. Dieses Confidence-Based Marking, ich kenne in Deutschland noch keine Institution, die das einsetzt, leider. Aber ich finde es eine hochspannende Geschichte. Prüfungsrechtlich, no-go. Fragen Sie mal Ihr Prüfungsamt, Ihre Rechtsstelle.
Ich weiß von einer Institution,
Eine mutige Rechtsstelle, ja. Weil vieles wird einem von diesen Verwaltungsgerichtsurteilen wirklich reingedrückt. Zum Beispiel Relativbewertungen, das Verbot von Maluspunkten eigentlich. Solche Dinge, die kommen alle aus Medizinerprüfungen, wo es entsprechende Gerichtsurteile gab. Oder Apothekerprüfungen zum Teil. Gut. Multiple Choice kann nicht nur bedeuten, einer von fünf, kann auch bedeuten, solch eine Matrix, wo ich zum Beispiel eine Anlage öffnen muss, dann muss ich diese Anlage analysieren, dann muss ich sie verstanden haben und dann kann ich hier entsprechend die Häkchen setzen. Also es geht auch komplexer. Genau, damit bin ich bei den Fragetypen durch. Brennende Fragen bei Ihnen, Typen, die Sie vermisst haben. Eher zu viel wahrscheinlich.
Ja.
Das ist bei uns, wir sind da ganz lokalpatriotisch, L-Plus Teststudio. Das ist eine kleine Bremer Firma, die mittlerweile gar nicht mehr klein ist, weil sie ziemlich gewachsen ist. Und andere Unis, die das einsetzen mittlerweile, ist die FU Berlin, Duisburg-Essen, die auch beide Testcenter haben, setzen beide auf diese Software. Ist aber kommerziell, kostet Geld, hat nicht den Charme von einem Open Source. Projekt.
Ja?
Ah ja, stimmt, richtig. Ja, Herr Melamed, der Arme, genau. Ja, gut. Jetzt kennen die Dozenten die Fragetypen, jetzt sollen sie diese Fragen erstellen, aber es gibt natürlich außer dem Typen noch eine ganze Reihe von Gestaltungsrichtlinien. Eins habe ich jetzt schon mehrfach betont, nämlich, dass jede Frage einem spezifischen Lernziel zugeordnet werden muss, eigentlich sollte. Die Fragestellung muss eindeutig sein, sie muss klar sein, sie muss transparent bewertet sein. Das versteht sich eigentlich von selber. Was gelegentlich passiert, sind sogenannte Giveaways. Das sind solche Dinge wie, auf Frage 3 heißt es, Klafki hat das und das behauptet, wie beurteilen Sie diese Aussage? Und dann kommt auf Frage 10, Klafkis wichtigste Aussage ist das und das, wie denken Sie das weiter? Also die eine Frage beantwortet die andere. Häufig bei durcheinander gekommenen Fragezusammenstellungen. Und das, was ich gleich noch ausführlicher zeigen werde, das sind Lösungshinweise. Ganz häufig versteckt man den Hinweis auf die richtige Lösung in der Frage, ungewollt. Wie, das zeige ich gleich. Was man immer machen sollte, möglichst sind positive Formulierungen verwenden, also was wir häufig haben, das ist sowas wie, welche der folgenden Antworten ist falsch? Das ist natürlich bequem, weil man muss sich nicht so viele plausible Falschantworten überlegen, sondern nur eine und versteckt die zwischen lauter richtigen. Aber man verwirrt die Studierenden damit. Die übersehen das falsch, das ist dann schon mal fett und rot, aber die übersehen das trotzdem. Und zweitens laufe ich Gefahr, dass ich in doppelte Verneinungen komme. Stellen Sie sich eine Ja-Nein-Frage vor, das habe ich ganz häufig. Da steht, welche der folgenden Aussagen ist falsch? Das und das? Ja, nein. Ja, ist falsch. Ja, ist doch. Nein, weiß ich auch nicht. Also die Studierenden sind völlig verwirrt, wenn sie solche doppelten Verneinungen da rein haben, drinne haben. Dann eine ganz interessante Regel, die muss man jetzt nicht zu eng sehen, aber häufig ist es eine gute Idee, einfach mal die Antwortalternativen zuzudecken, Cover the Options, und sich zu überlegen, kann ich jetzt die Frage noch beantworten? Eine gut gestellte Frage ist beantwortbar ohne diese Alternativen. Und am schlimmsten sind halt die Fragen wie, welche der folgenden Antworten ist richtig? Weil da habe ich keinen Kontext, ich weiß gar nicht, worum es geht, ich habe nur irgendwelche Aussagen ohne Zusammenhang und soll jetzt auch noch sagen, was richtig und was falsch ist. Also Cover the Options Rule ist eine ganz gute Geschichte. Man sollte zwar bei der Fragestellung nicht unbedingt knapsen, was den Umfang angeht, also den Leseaufwand muss man da nicht minimieren, das kann ruhig ein längeres Szenario sein, aber bei den Antworten, die müssen kurz und knackig und homogen sein. Und richtig geschrieben auch. Grammatik und Rechtschreibung sollten da stimmen. Und die Antwortalternativen halt homogen. Und nochmal keine Hinweise einbauen auf die richtige Antwort. Es gibt das Phänomen der Testweißnis, der Testschlauheit. Oder wie bestehe ich schlecht konstruierte MC-Prüfungen? Und da reichen diese wenigen Regeln. Wenn man die auswendig kann, dann kann man ganz viele Prüfungen bestehen. Nicht den Führerscheintest leider, aber viele andere. Was passiert? Ich bin Dozent, ich habe die Frage und ich habe die richtige Antwort. Und ich stehe vor dem Problem, diese Antwort muss eindeutig die richtige sein. Also ist sie länger als alle anderen, die ist am komplexesten, sie klingt sehr wissenschaftlich, wissenschaftlicher als der Rest. Die ist sehr präzise formuliert, das erkennt man, das ist richtig. Oder Sie haben Fachbegriffe in der Frage und wiederholen die in den Antworten. Auch ein Hinweis darauf, dass sich hier eine richtige Antwort versteckt. Dann haben Sie das Problem, dass es dieses Ja-Nein, die richtig-falsch in der Wissenschaft ja eigentlich eher selten ist. Das ist immer mehr oder weniger oder diskussionswürdig. Und das führt dann dazu, dass vage formulierte Antworten häufig richtig sind. Und so absolute Aussagen wie das ist nie und immer so, die sind häufig falsch, weil dieses immer und nie, das gibt es in der wahren Welt eher selten. Oder aber Sie haben jetzt die richtige Antwort und sollen Falschantworten konstruieren. Das ist nicht einfach. Das Erste, was Ihnen einfällt, ist das Gegenteil. Also machen Sie erstmal, sagen, die längste Aminosäurekette ist das und das und dann kommt die kürzeste Aminosäurekette ist das und das und dann kommt noch Aminosäure, ist die Grundlage von Fettsäuren oder irgendwelche anderen Falschantworten. Und was machen Sie als Student? Sie gucken sich an, welche zwei Antworten widersprechen sich, nehmen eine von den beiden, haben die 50-50-Chance und den Rest können Sie vergessen. Irgendwas, was negativ klingt, was schlecht ist und so, das ist meistens falsch. Oder wenn es grammatikalisch oder überhaupt sonst irgendwie nicht zur Fragenlogik passt, ist es auch falsch. Und wenn Sie nun überhaupt gar keine Ahnung haben und keine Hinweise drinstecken, dann nehmen Sie einfach Antwort C, weil in E-Klausuren klappt das nicht, weil wir da in der Regel die Antworten automatisch durchmischen lassen. Gut, jetzt sollen Sie mal ein Gedankenexperiment machen und Sie können wieder sich um Socrative kümmern. Sie sind jetzt Gaststudent, kommen an eine ausländische Universität. Sie können die Sprache so gut wie gar nicht und das Erste, was man Ihnen sagt, ist, Sie sollen einen multilingualen Eingangstest bestehen. Jetzt kriegen Sie eine MC-Prüfung und verstehen überhaupt nichts. Und das Einzige, was Sie dabei haben, ist Ihre Testweißnis. Dann gehe ich hier mal rein. No report. Testweißnis reloaded. Jetzt müsste diese Frage müsste bei Ihnen auf dem Gerät sein. Die Fragen haben überhaupt gar keine Logik. Gucken Sie nicht auf die Inhalte, versuchen Sie nicht die richtige Antwort über die Inhalte zu finden. Setzen Sie Ihre Testweißnis ein und entscheiden Sie sich für A, B, C oder D. Ich warte noch mal ein bisschen, das waren nur zwei bisher. Seien Sie mutig. Ah. Okay, Building hat gewonnen, ist völlig falsch. Weil? Warum? Gucken Sie mal auf die Fragestellung. And over to. Das Einzige, was grammatikalisch passt, da hat jemand sozusagen nicht genau geguckt. So. Ne, grammatikalischer Hinweis. So, jetzt wird es seltsam. Ein wird Spiffelrock der Zorkrans Inkel. Das ist Gälisch, glaube ich. Keine Ahnung. Darf ich? Ah, Sie schießen sich ein. Genau, sehr gut. Antwort, Begriffswiederholung in der Antwort. Einige warten immer, bis ich das erklärt habe. Das finde ich gut. So, wer weiß, welche Sprache das ist? Die gibt es. Klingonisch. Ich bin Star Trek-Fan, Entschuldigung. Das ist ein Satz aus Hamlet, glaube ich. Der ist nämlich komplett in Klingonisch übersetzt worden und da gibt es entsprechende Fragen. Das macht so einen Spaß. Was denn? Das letzte, Heklu, me quack, jachfam. Genau. So. Das letzte hat knapp gewonnen. Nee, gar nicht knapp, sondern deutlich, weil längste Antwort. Logisch. Heißt übrigens, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Das ist, so sind die Klingonen, Entschuldigung. So. So, wo ist es? In Nepal, in Kanada, in Briten oder in den United States? Also, die Länge ist es nicht, nur weil das dort zwei Wörter sind. Mehr trauen sich nicht, doch. Okay, 9 Stimmen, das ist schon mal gut. Nepal, warum das einzige nicht englischsprachige Land? Nennt sich im Englischen odd one out. Eins von diesen Dingen passt nicht zu den anderen, wie in der Sesamstraße. Gut. Ausschluss über Ähnlichkeit. So, Moment. Wie viel Zeit habe ich eigentlich, ne? Ah. Geht, ich komme hin. Parallele, Abszisse, Koordinate, Tangente. Koordinate. Koordinate, aha. Okay. Richtig. Falsch geschrieben. Passiert tatsächlich. Ne? Man gibt sich einfach bei den Falschantworten nicht so viel Mühe. Es sind natürlich nicht immer gleich alle Falschantworten falsch geschrieben, aber wenn 1, 2 sind, dann wird der Rateanteil halt immer größer. So. Moment. Welche dieser Personen spielt eine Rolle? Spielen eine Rolle? Die Regel habe ich, glaube ich, nicht erklärt vorweg. Da ist jetzt Ihre Intuition gefragt. Und es kommt deutlich häufiger vor, als man glaubt. Ich erlöse Sie mal. Gut, da sind wir uns nicht einig, so richtig. Das ist die sogenannte Konvergenzregel. Das heißt, Sie haben mehrere Elemente, die in den Antworten immer wieder auftauchen. Irgendwelche Faktoren von irgendeinem Medikament oder was auch immer. Und Sie haben erst die richtige Antwort und dann machen Sie Permutationen von dieser Antwort und mischen irgendwas Falsches dazu. Und das führt ganz häufig dazu, dass im Konstruktionsprozess die Antwort, die die häufigsten Elemente zusammen enthält, die richtige ist. Das heißt, in diesem Fall ist das Antwort A, weil Anton zweimal ist und Caroline zweimal. Und Barbara, Dietmar und Detlef, der fällt eh ganz raus, der passt gar nicht ins Schema. Die kommen jeweils nur einmal vor. Also entscheide ich mich für Anton und Caroline. Und ich habe es oft gefunden bei uns in den Klausuren. So, das ist jetzt der letzte. Die habe ich mir ausgedacht. Das müssen Medikamente sein oder so. Achso, wir können ja schon mal nachdenken. Moment. Ich lasse das mal laufen hier. Es ist ganz fies, ich weiß. Aber das, was ich an diesen Live-Votings wirklich liebe, ist, dass ich jetzt feststelle, dass sie mir zugehört haben. Was ja nicht selbstverständlich ist. Nämlich, wenn man keine Ahnung hat, dann nimmt man Antwort C. Super, vielen Dank. Das war klasse. Okay, gut, verlassen wir jetzt. Also ich habe das in Dortmund ähnlich vorgestellt und dann sprang ein Dozent förmlich auf und sagte, das wäre ja hier im Kindergarten und das wäre jetzt einer Universität nicht würdig und überhaupt wären Klausuren die dümmste Prüfungsform von allen. Zu der Diskussion kommen wir am Schluss. Ich hoffe, Sie haben verstanden, warum ich das erklärt habe, weil die Anforderung an die Dozenten, gute Multiple-Choice-Fragen zu stellen, ist höher, als man so erstmal denkt. Und wenn man diese Regeln nicht kennt und diese Gestaltungsrichtlinien, die ich da vorgezeigt habe, wird es schwierig. Gut, was?
Spielt doch eigentlich keine Rolle, ob das jetzt eine E-Prüfung ist oder
nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist auch, diese Testweisnis-Dinger kommen aus alten amerikanischen Untersuchungen. Die gibt es schon seit 10 Jahren, die Ergebnisse.
Insofern wäre Ihr Appell ja eigentlich, der beschäftigt euch eher damit, was ihr prüfen wollt.
Ganz genau. Genau. Und was Schöne an den E-Klausuren ist, dass das Thema Prüfungsdidaktik wieder aufgekommen ist. Also nicht nur durch Bologna, durch den Überhang an Klausuren, der völlig unsinnig ist eigentlich, sondern halt auch diese Konzentration auf diese Outcome-Orientierung, auf alles muss geprüft werden, bringt das Thema Prüfungen wieder hervor und die E-Klausuren noch viel mehr, weil immer die Angst ist, MC-Wissensfrage, man kann nichts anderes prüfen und hat positive Randeffekte quasi. So, was kann man jetzt machen, um zu höheren Lernzielniveaus kommen? Das eine hatte ich erwähnt, Szenario-Fragen. Präsentieren Sie ein wissenschaftliches Paper, lassen Sie das analysieren und fragen Sie dazu verschiedene Dinge. Zum Beispiel, ist das Versuchsdesign geeignet, um das und das festzustellen? Da muss man das schon wirklich verstanden haben. Oder die Ergebnisse, wie valide schätzen Sie die ein? Solche Dinge. Key-Feature-Fragen kommen aus der Medizin. Das sind im Prinzip Fälle, die durchgespielt werden. Das heißt, ein Patient kommt zum Arzt und schildert seine Symptome und dann der erste Schritt ist Verdachtsdiagnose. Dann muss man sich für eine Verdachtsdiagnose entscheiden. Dann kommt man zur nächsten Frage, kriegt die Antwort auf die vorherige. Die Verdachtsdiagnose ist das und das, Meningitis. Und dann kommen ein paar Hinweise, ein paar Input-Geschichten und dann ist die Frage, welche Untersuchungen schließen Sie an, um das zu verifizieren. Dann entscheidet man sich für eine Untersuchung, kommt zum nächsten Schritt. Welche Therapie ist in diesem Fall am erfolgsversprechendsten? Das heißt, an entscheidenden Punkten kommt man immer zur nächsten Frage, aber nicht wieder zurück. Man kann die Antwort dann nicht mehr ändern. Man kriegt immer die Antwort auf die vorherige Frage und spielt so einen Fall durch. Könnte man sich auch im Jura vorstellen, in anderen prozessorientierten Geschichten. Bis hin zu betrieblichen Prozessen oder Ähnlichem. Ja, dass man so durch so einen Fall hindurchgeht. Ganz spannende Geschichte. Das hatte ich auch erwähnt, die Analyse komplexer Anlagen. Warum keine Datenbankrecherchen in der E-Klausur? Rechercheaufgaben, genau. Einfach mal den Spieß umdrehen. Erwarten Sie nicht die Antwort, sondern präsentieren Sie eine Antwort auf die Frage und lassen Sie diese Antwort bewerten. Ne? Zum Beispiel eine Rechenaufgabe. Ein Schüler gab auf folgende Rechenaufgabe folgende Gleichungsauflösung und am Ende steht dann 3 gleich 0, das kann nicht richtig sein, und dann fragen Sie, an welcher Stelle ist der Fehler passiert. Dann haben Sie gleich ein ganz anderes Anforderungsniveau, als wenn Sie die Gleichung selber auflösen müssten. Und Sie haben eine MC-Frage gestellt. Also Antworten präsentieren und analysieren lassen. Die Fragenlogik umkehren. Stellen Sie vor, jemand kommt zum Arzt und sagt, ich habe Meningitis, nennen Sie mir mal meine Symptome. Das macht er nicht. Aber so wird ganz häufig gefragt. So, nennen Sie die wichtigsten Kriterien für das, nennen Sie die Elemente für das und das. Ist doch besser, einen Fall zu schildern, wo diese Elemente auftauchen und daraus dann Schlüsse ziehen zu lassen. So. Was häufig passiert ist, dass man hat ein Skript, man hat seinen Foliensatz, man nimmt die Abbildung aus dem Folien und präsentiert sie in der Prüfung und fragt dann dazu eine fürchterlich intelligente Frage, welches Prozessablauf ist hier gezeigt, und denkt, die Leute hätten das verstanden, aber sie haben es nur grafisch auswendig gelernt. Da passiert Mustererkennung. So, Tipp 1 ist, 90 Grad kippen, 80% der Studierenden beantworten das falsch. Zweite Idee ist, ich bin gemein, ich weiß, Entschuldigung. Die zweite Idee ist, dass Sie einfach das Format transferieren. Das heißt, Sie haben eine grafische Geschichte, irgendeinen Prozessablauf, und transferieren das in eine schriftliche Frage, schildern das einfach textlich. Oder umgekehrt, Sie haben einen Text und machen daraus ein Schema und stellen dazu die Frage. Dann haben Sie viel eher Verständnis geprüft, als wenn Sie das 1:1 übertragen und dann halt nur noch auswendig Gelerntes präsentiert bekommen. Software integrieren, Multimedia-Formate nutzen, und wenn Freitext, dann ergebnisoffen. Da nicht fragen, keine Antwort erwarten, die Sie schon lange kennen, sondern da, wo Sie sich überraschen lassen, wo die Leute was bewerten, wo Sie ein eigenes Konzept entwickeln oder ähnliches. Gut, damit bin ich durch, und falls Sie das jetzt soweit interessiert, dass Sie sich dann noch weiter reinbegeben müssen, hier so abgestuft von rein E-Klausur bis hin zu allgemein Kompetenzfragen, ganz oben der Link auf unsere E-Assessment-Homepage, da gibt es diese MC-Leitfäden und Beispielfragen auch nochmal, die ich zum Teil jetzt hier in der Präsentation hatte. Dann gibt es umfangreiche Informationssammlungen, zum Beispiel beim Elan e.V., die haben dazu ein Wiki und auch ein großes BMBF-Projekt N2E2, wo die verschiedenste Szenarien durchprobieren und alles, was Sie dazu erfahren, auf dieser Seite zusammenstellen. Sehr gut. Oder eklausur.de aus Gießen, auch eine gute Informationssammlung. Dann eher so prüfungsdidaktisch orientiert von Herrn Dani, den Namen kann ich nicht aussprechen, und Herrn Wild. Prüfungen auf die Agenda, schon ein bisschen älter, aber ganz lesenswert. Unter anderem ein Artikel von diesem Herrn Huber, dessen Definition ich da drin hatte, wo es auch um Kompetenzorientierung in Prüfungen geht. Neueres Buch hier von 2011 von Berend Wild und Schrüpper, neues Handbuch Hochschullehre. Und da drin auch ein längerer Passus zu Prüfungen, auch zu kompetenzorientierten Prüfungen. Und recht neu, ein Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre von der HRK im Rahmen des Nexus-Projektes aufgelegt. Und da steckt unglaublich viel drin. So, und eins habe ich vergessen, das habe ich aber hier. Die Schweizer haben das drauf, gerade didaktisch. Da gibt es hier dieses von der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik der Uni Zürich Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen. Und da wird diese ganze Diskussion mit, was ist überhaupt kompetent, welche Prüfungsformen gibt es, welche Prüfungsform kann was leisten, wird hier nochmal sehr schön zusammengefasst. Und kann ich von daher sehr empfehlen. Kurz und knackig. Ja, das ist dieses Fachgutachten, oder wenn ich hier schon mal in Frankfurt bin, in der Frankfurter Allgemeine gab es ein Feuilleton mit dem Titel Das leere Versprechen der Kompetenzprüfung. Da kann man, das ist so ein bisschen der Aufreger, da können Sie mal reingucken. Gut, damit bin ich durch. Und wir könnten jetzt in die Diskussion eintreten.
Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
Ja.